dass diese Ausführungen von vielen als hilfreich, ja befreiend empfunden wurden. Das erfüllt uns mit Genugtuung, denn ich selber hatte nicht wenig Sorge, dass mein theologisches Plädoyer für eine Verantwortung im Sterben auch missverstanden werden könnte. Meine Überlegungen ließen ja keinen Zweifel daran, wie hoch ich die Würde des Menschen schätze und dass auch der Kranke, ja der sterbende Mensch, seine Menschenwürde behält. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen, sei er auch noch so krank oder im Sterben liegend, diese seine Menschenwürde zu nehmen oder auch nur zu schmälern. Die Ehrfurcht vor dem Leben gilt bis an das Ende des Lebens, ja, auch den Toten gegenüber haben wir die schuldige Ehrfurcht zu pflegen. Aber gerade weil für mich als Christ jeder Mensch bis zum Ende seine Würde behält, behält er auch seine Verantwortung. Ja, die verantwortliche Entscheidung für das eigene Sterben ist ein Wesenselement seiner Menschenwürde. Menschenwürdig sterben heißt auch für Christen verantwortlich sterben. In den Religionen der Welt ist die Grundsatzfrage nicht umstritten, wohl aber die konkrete Frage der Verantwortung beim Sterben. Wie Sie wissen, hat das Parlament der Weltreligion in Chicago am 4. September 1993 eine Erklärung zum Weltethos verabschiedet, für die ich den Entwurf schreiben konnte, und in dieser Erklärung, die von Vertretern aller großen Religionen unterzeichnet wurde, spricht man sich unmissverständlich für eine Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor dem Leben aus. Wörtlich heißt es dort, aus den großen, alten, religiösen und ethischen Traditionen der Menschheit vernehmen wir die Weisung, du sollst nicht töten, oder positiv, hab Ehrfurcht vor dem Leben. Besinnen wir uns also neu auf die Konsequenzen dieser uralten Weisung. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen physisch oder psychisch zu quälen, zu verletzen, gar zu töten. Und kein Volk, kein Staat, keine Rasse, keine Religion hat das Recht, eine andersartige oder andersgläubige Minderheit zu diskriminieren, zu säubern, zu exilieren, gar zu liquidieren. Soweit die Erklärung. Hier ist nochmals, meine Damen und Herren, rückhaltlos zum Ausdruck gebracht, dass die Ehrfurcht vor dem Leben ein hohes Gebot in allen Religionen ist. In allen Religionen aber ist das Verhältnis der Ehrfurcht vor dem Leben einerseits und der Verantwortung für das eigene Leben und Sterben andererseits ungeklärt und sind die neuen, konkreten Fragen der Sterbehilfe nach wie vor umstritten. Zu Recht hat man deshalb in Chicago die noch ungeklärte, spezielle Frage der Sterbehilfe, über die es in keiner Religion und erst recht nicht zwischen den Religionen bisher einen Konsens gibt, ausgeklammert. In diesem Punkt muss zuerst um eine Lösung und um einen neuen Konsens gerungen werden. Die von Walter Jens und mir durchgeführten Vorlesungen wollen hierzu einen Beitrag leisten. Lassen Sie mich noch einmal sagen, worum es uns auch politisch geht. Wir sollten diese Frage nach der aktiven Sterbehilfe, die auf kurz oder lang zu einer großen politischen Debatte werden wird, nicht so verkrampft, fanatisch und polarisierend führen, wie die Fragen um Geburten, Kontrolle und Abtreibung. Wir sollten im Vorfeld zu verantwortlichen Lösungen kommen, verantwortlich sowohl im theologischen, wie medizinischen, wie rechtlichen Sinn. Walter Jens wird nun die Problematik beleuchten aus der Sicht des klassischen Philologen, Germanisten und Literaten, der als Bibelübersetzer und Bibelinterpret schon längst den Titel eines Doctor Theologiae Honoris Causa verdient hat. Was das letzte Mal über Sterben und Tod zu hören war, wird jetzt hier noch einmal ganz anders plastisch und dramatisch werden. Wir dürfen auf den Vortrag von Walter Jens sehr gespannt sein.
Danke, Herr Kühn, Sie herzlich für die Einleitung. Ich sage gleich, so kurz spreche ich auch nicht heute Abend, wenn wir schon mal wieder zusammen sind und auftreten. Dann soll es ein bisschen länger dauern. Es tut mir leid, dass es so voll ist hier, aber, aber das ist bei, so, bei uns leicht so. Der berühmte Satz des Pedellen ist mir immer im Gedächtnis geblieben, als wir früher noch im Festsaal sprachen und im Audimax auch, und wurde es ins Audimax übertragen, und im Gang saßen auch noch viele Kommilitonen und Kommilitonen zwischen Audimax und Festsaal, und hat ein Mitarbeiter von mir gehört, wie ein Pedell zu einem anderen sagte: Es war ja furchtbar gestern Abend, aber das Schlimmste ist, in 14 Tagen trete die Kerle wieder auf. Aber, also wir treten nur noch einmal auf. Aber wir wollen es wieder öfter machen. Ja, wir wollen wieder öfter zusammenarbeiten. Also, solange ich frei bin noch, ja. Also, meine Damen und Herren, um einen verlässlichen Ausgangspunkt für das Nachdenken über Sterben, Tod und ein menschenwürdiges Ende zu gewinnen, beginne ich mit der Analyse einer berühmten, aber nur selten, mit Hilfe von Imagination und Verfremdung in ihrem schauerlichen Realismus ins Bild gesetzten Geschichte. Einem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, der nicht als frommer Traktat, sondern wie der Rapport über den Beginn einer säkularen Passion gelesen sein will, die sich in Mauthausen so gut wie in Santiago de Chile oder an dem sibirischen Gulag abgespielt haben könnte. Dann brachten Pilatus Soldaten den Mann zum Palast des Statthalters, wo die Kasernen waren, und zogen dort die ganze Mannschaft zusammen, denn sie wollten ihn quälen. Sie nahmen ihm die Kleider weg, hängten ihm einen ihrer roten Mäntel um, setzten ihm einen Dornenkranz auf, geflochten aus Distelgestrüpp, legten einen Rohrstock in seine Rechte, fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn. Heil dir, riefen sie lachend, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihm den Stock aus der Hand, schlugen ihn damit auf den Kopf, peitschten ihn und zogen ihm schließlich den Soldatenmantel wieder aus, gaben ihm die eigenen Kleider zurück und führten ihn hinaus zur Kreuzigungsstätte. Kein Zweifel, wäre uns der Name des Delinquenten unbekannt, dann würden wir den Text wie eine sehr präzise, unpathetische, aber gerade wegen ihrer protokollarischen Nüchternheit ergreifende Beschreibung des Introitus zu einem Sterben sehen, dem die Henker selbst den Widerschein, den letzten Abglanz von Menschenwürde zu nehmen versuchen. Der Mann, der hier gefoltert wird, einer unter Millionen, steht stellvertretend für die in Tierfelle gekleideten Opfer im römischen Zirkus, für die in Bränden elendig verreckten Hexen im Zeitalter der Inquisition und natürlich für die Preisgegebenen des 20. Jahrhunderts. Er steht für vermeintliche Staatsfeinde als Untermenschen abgetane Kinder, dem Gas und der Garotte überantwortete Opfer. Jesus von Nazareth ist ein Mann, der bezeugt, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn zumal in der letzten Stunde Menschenwürde zum Gespött wird. Ausgepeitscht, ein harmloses Wort, gemessen an der wohlüberlegten Technik des Geißelns. Folterer, wir wissen das seit den Tagen von Auschwitz, arbeiten mit Kalkül und System. In Jerusalem wurde nicht mit Ruten und Stöcken, sondern mit Peitschen gearbeitet, die aus Lederriemen bestanden, in die lange Stacheln und wie Perlenketten, spitze Knochenstücke und Bleiklumpen eingefügt waren. Und dann das Wams aus rotem Tuch, der Knüppel in der Faust und der Strohkranz auf dem Kopf. Spaßig sieht er aus, werden die Soldaten gesagt haben, der Lumpenkönig, den wir zurechtgemacht haben. Ein Jahrmarktsspaß ist es gewesen damals, zu dem die Folterknechte aufspielen. Der Lorbeerkranz, ein Stachelgeflecht, der Purpurmantel ein dreckiges Fähnchen, das Zepter ein Prügelstock, der Fußfall eine Verhöhnung der Nummer X, die zur Vernichtung ansteht. 8 oder 10 oder 100 Schläge auf den Kopf, in den Leib, in die Hoden, ohne Belang. Das römische Recht kennt ein Höchstmaß der Peitschenhiebe nicht. Auch keine Begrenzung zynischer Mummenscherze während der Maskeraden, die dem Tod präludierten. Die Soldaten hatten sich etwas einfallen lassen. Die Vertauschung der Insignien verrät Sachkenntnis und Intelligenz. Stachelkranz statt Diadem, auf so etwas kommt kein gemeiner Soldat, da sind Schreibtischtäter gefragt, Instrukteure, die wissen, was sie tun, wenn sie die den Königen geschuldete Proskynese parodieren, heilige König der Juden, und den Kuss zu Ehren des Herrschers in eine Speiorgie verwandeln. Ein Soldat nach dem anderen steht zu erwarten, machte seine Aufwartung, beugte die Knie und spie, nachdem er sich erhoben hatte, dem Delinquenten von oben her ins Gesicht. Jesus, vermuten jene Gelehrten wie Josef Blinzler, die den Text am genauesten gelesen haben, als ein verlässliches Dokument der Literatur, wird nicht gestanden, sondern gesessen haben. Thronend nimmt der König die Huldigungen seiner Untertanen entgegen. Ein König, der zum Hans Narren gemacht worden ist, Ecce Homo, da schaut sie an, die Spottgeburt. Wollte Pilatus mit Hilfe der Vorführung eines Geschundenen Mitleid erregen? War die Geißelung am Ende ein Mittel, um den Delinquenten zu retten? Instrumentalisierte der Gouverneur die Offiziere in der gleichen Weise, wie sie die Soldateska instrumentalisierten? Der Text, meine Damen und Herren, ein genuines Zeugnis jener Literatur, deren Wesen es ausmacht, keine raschen Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen, provoziert Zeile für Zeile die Fantasie der Lesenden und zwingt sie, dem Archetypus eines Menschen unwürdigen Sterbens nachsinnend, das beschriebene Geschehen hier, einen Augenblick lang aus der Perspektive der Herren, dort über die Leidensstationen hinweg, aus der Sicht des Delinquenten, des Preisgegebenen. Was empfand der Delinquent, wenn er dann noch empfinden könnte, in einem Augenblick, da man seine Arme an das Querholz band, das er zu jenem Pfahl hoch auf dem Berg von weit her sichtbar tragen musste, zu dem Leib und Balken emporgezogen wurden, ehe die versammelte Mannschaft zum letzten Akt schritt, dem Annageln der Arme und Füße. Je sorgfältiger wir die Passionsberichte lesen, desto sinnfälliger, weil elementarer, gewinnt der Prozess Anschaulichkeit. Nein, dieser Delinquent war kein Pilger, der unter der Last des Kreuzes zusammenbrach. Schon das Querholz war zu schwer für ihn, ein Balken, der zeichenhaft auf das Ende verwies. Dann, wenn Holz und Holz sich zueinander fügten, Querbalken, Längsbalken und der Klotz in der Mitte, der dazu diente, den Todeskandidaten, solange es irgend ging, bei Bewusstsein zu halten. Wie die Verhöhnung war auch die Kreuzigung am Schreibtisch ausgedacht worden. Schergen schlagen zu, die Auftraggeber berechnen das Verhältnis von physiologischem Habitus und Seelenhaushalt des Menschen. Jesus ist nicht gestorben, sondern wahrscheinlich mit einem letzten, nicht mehr artikulierten, riesigen Schrei elendig dahingegangen. Ein Schrei, ein Gebet. Ein Gespött des Menschen bin ich und dem Volk verachtet, so der Wortlaut des 22. Psalms. Ausgeschüttet wie Wasser bin ich, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und die Rotte der Bösen hat meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann sie zählen Alle meine Gebeine, sie aber schauen und haben Lust an mir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesu Passionsgeschichte bezeichnet den letzten Akt eines Menschen, dessen Liebe, man hat es oft übersehen, geprägt war durch das Wechselspiel von Hoffnung und Angst. Eine Angst, die den Propheten des Herrn hinaustrieb in die Einsamkeit und ihn zeitlebens auf der Flucht sein ließ und dazu aufrief, die Zeugen seiner Wundertaten zum Schweigen zu verpflichten. Sieh zu, dass es niemand erfährt. Macht nicht offenkundig, was ich euch sage. Lasst uns aufbrechen, ehe es Tag wird. Wenn es wieder dunkelt, bin ich zurück. Nicht Trotz und heroisches Pathos, nicht der Heldentod in der Glorie, sondern jene Angst geben den Berichten über ein Menschen unwürdiges Sterben Kontur, das im lukanischen Gethsemane-Bericht wiederum schlicht und eben deshalb bewegend geschildert Zeichencharakter gewinnt. Und er betete in Todesangst, weinte, und der blutige Schweiß rann ihm in großen Tropfen zu Boden. Ein elendes Sterben also, das erbarmungswürdige Ende eines Mannes, der von Angst gepeinigt war wie kaum ein zweiter. Sehr wahrscheinlich, so unser Eberhard Jüngel in seinem Traktat Tod, ist Jesus schreiend gestorben. Es ist nicht auszuschließen, dass er voll Verzweiflung den Tod erlitt. Diese Möglichkeit ist auch dann ernst zu nehmen, wenn Jesu gewaltsamer Tod eine aus seiner Verkündigung und seinem Verhalten naheliegende Konsequenz sein sollte, mit der er selber rechnen musste. Als heroisch Sterbenden darf man sich den Gekreuzigten jedenfalls nicht vorstellen und von der Gelassenheit, ja Heiterkeit, mit der Sokrates den Verbrechertod gestorben ist, kann im Hinblick auf den historischen Jesus keine Rede sein. Ein elender Tod also. Ein Sterben, das zu beschreiben, die Schriftsteller und als solche, meine Damen und Herren, wollen auch die Evangelisten gewürdigt sein, immer in besonderem Maße zur Darstellung gereizt hat. In welchem Ausmaß, das zeigt schon die erste Darstellung eines Sterbens, das sich im Staub und nicht unter den Himmeln vollzieht. Homers Deskription des von den Olympiern so gut wie von den Sterblichen verlassenen Hektor im 22. Buch der Ilias. Ach, so haben mich nun die Götter zum Tode gerufen. Nie ist vor den Evangelisten das Ende eines Menschen, der Würde und erbarmungslose Tod, so exakt und behutsam in der Dialektik von Grausamkeit und Erbarmen beschrieben worden wie in der Beschreibung des Schlachtfinales vor Troja. Vergebens Hektors Bitte um eine ehrenvolle Bestattung zu Hause, vergebens der Appell an die Barmherzigkeit des Siegers. Oh, dass mich der Zorn in meinem Herzen bewegte, so Achill, dein zerhacktes Fleisch für deine Frevel zu essen. Keiner soll mir die Hunde von deinem Körper vertreiben, dich sollen Geier zerreißen. Und dann ein geheimer Vorauswink von Troja auf Jerusalem, die Prozession der Soldateska, das weiche Fleisch des Toten betastend. Jetzt ist er weicher anzufielen als vormals, da er unsere Schiffe mit lockerem Feuer besuchte. Soldateska, die sich nicht scheut, die Speere in den Leichnam zu bohren, als Präludium des großen Crescendos, dem Schleifen des Toten, dem Geschrei der alten Leute und dem Wehklagen Andromaches drinnen im Haus. Abermals eine präfigurierte Szene. Hier vor Troja die Mater Dolorosa, Mutter des kleinen Astyanax, nur ein paar Wochen, dann wird man ihn ermorden. Dort die Frauen unter dem Kreuz und im Zentrum das Inferno, der Schrei, die Schändung des Toten. Achill aber durchbohrte Hektor zwischen der Ferse und dem Knöchel beide Füße und zog durch die Wunden, Riemen und Stierfell, band ihn an seinen Wagen, das Haupt des Toten zu schleifen, stieg in den Wagen und heftete daran die erbeutete Rüstung, schlug die Rosse. Ach, es umwölkte Staub den Geschleiften. Hektors und Jesu von Nazareth. Der Todesbeschreibung Homers und der Evangelisten gedenkend, rücken wir den Raum der Literatur erweiternd Texte unterschiedlicher Couleur aneinander und sehen uns bei solcher Ineinsetzung bestätigt, wenn wir nach den Todes auch die Totenszenerien aus der Odyssee und dem Neuen Testament und dem Alten Testament miteinander verglichen. Wie nah sind in ihrem verminderten Menschsein als lebendige Tote einander Achill und Samuel? Wie eng drücken Verstorbene herbeizitierend Odysseus, Saul und Jakob zueinander auf der Suche nach jenen anderen, die wie wohl Schatten ihre Requisiten, den Stab, den blutigen Helm oder man denke an Saul, den Priestermantel auch nach ihrem Sterben bewahren. Die Antithese, wie sie im Disput zwischen Lessing, Schiller und Herder auf der einen und Novalis auf der anderen Seite die deutsche Literatur um 1800 beschwor, hier die Diskrepanz zwischen dem Tod als dem Bruder des Schlafs und dem schrecklichen Grippe, dort bei Novalis die Kluft zwischen griechischer Libertinage und christlichem Ernstnehmen der Hora Ultima beschwörend, diese Antithese erweist sich als ahistorisch. Kann ich mal einen Bleistift haben? Ich habe gerade einen Fehler entdeckt und entdecke ihn. Ich habe auch mehrere, da sind noch mehrere. Diese Antithese erweist sich als ahistorisch, wenn man bedenkt, dass Achill und Josef eingereiht unter die Toten als Brüder zu denken sind. Und dass das Bild vom Knochenmann als dem Widerpart des Todes, der ein Bruder des Schlafs die Fackel gesenkt hat, sich erst dem späten Mittelalter verdankt. Das Erkennungszeichen der frühen Christen ist nicht das Kreuz, sondern der Fisch. Die Gläubigen begegnen einander im Zeichen des Ankers und Jesus ist Hermes verwandt, eher guter Hirte und Seelengeleiter als Weltenrichter unter den Himmeln. Und gerade dieses freundliche, zumindest angedeutete Miteinander macht sichtbar, dass die Literatur griechisch-römischer oder christlicher Prägung zwar das gloriose oder triste Sterben im Krieg, bei der Exekution, in der Erhabenheit des Märtyrertodes und im Konversionspathos der letzten Stunde beschrieben hat, dass sie über die Jahrhunderte hinweg das exorbitante Himmel und Hölle, Götter und Menschen bewegende Sterben in Bild und Gleichnis vorführte, der Alltagstod aber, das würdige oder erbärmliche Seelenaushauchen nach langem Siechtum und großen Qualen, wo wird es beschrieben? Nun, da gibt es am Anfang des 15. Jahrhunderts zumindest die Klage des Ackermanns aus Böhmen, der den Tod vor Gericht stellt, weil er ihm sein liebstes Gut, die Frau, genommen habe. Ich war ihr Friedel, sie meine Liebste. Ihr nahmt sie hin, meine freudenreiche Augenweide. Sie ist dahin, mein Friedeschild vor Ungemach. Hin ist sie, hin. Verschwunden ist mein lichter Stern am Himmel. Zerrüste gegangen meines Heils Sonne. Und sie geht nimmermehr auf. Sie nicht und der strahlende Morgenstern nicht. Verblichen ist sein Schein. Kein Leidvertreib habe ich mehr. Finstere Nacht ist allenthalben vor meinen Augen. Ich wähne nicht, dass etwas sei, was mir rechte Freude je zurückbringen könnte, denn meiner Freuden stolzes Banner ist mir zum Leid hingesunken. Ist, so frage ich, das Alleinsein eines Witwers, Angst und Einsamkeit und Leere je ergreifender beschrieben worden? Das Elend eines Menschen, der im Augenblick, da er sich zu einem anderen ohne Vorbehalt bekennt, als Liebhaber, Hochzeiter, Braut und Geliebte, mitbedenken muss, dass die eine oder der andere einmal am Grab des anderen oder der einen stehen wird. Vor sich die Heimkehr in ein leeres Haus, in dem Kleider und Schreibgerät, Flickzeug und Brillen, alltägliche Hinterlassenschaften, ein Nicht-mehr evozieren, das nach langen Ehejahren noch schmerzlicher empfunden wird als nach kurzen Tagen des Glücks. Hier der Mantel, dort längst ungültig geworden der Impfpass, hier eine alte Rechnung, dort ein Federmäppchen, ein mit Bleistift markiertes Buch, das war ihm wichtig, das hat ihm etwas bedeutet, und nun nie wieder. Nein, ich werde den Augenblick niemals vergessen, als mein Freund Wolfgang Hildesheimer mir nach dem Tod seines Vaters sagte, wenn meine Frau vor mir stürbe, die Zeremonie könnte ich ertragen, die Betrachtung eines Pinsels aber, an dem noch die Farbspur zu erkennen ist, das ein bisschen schmutzige Rot, das sie für ihr letztes Bild brauchte, das ist unerträglich. Nun, Wolfgang Hildesheimer ist seiner Frau vorangegangen. Die Einsamkeit inmitten von Attributen der nicht mehr Lebenden blieb ihm erspart. Der Wunsch alt gewordener Ehemänner, die sich, ich gehöre dazu, gern auf die Lebenserwartung die längere der jüngeren Frau berufen. Sie wird mich überleben, das verbürgt die Statistik. Außerdem ist sie stärker als ich und wird sich behelfen, wurde erfüllt. Eine Abschweifung, das kurze Eingeben auf die Tristesse des Witwendaseins. Hinterbliebener, welch ein makabres Wort, eine Vokabel, die anders als noch im 17. Jahrhundert nicht auf den hinterbliebenen Leib als Inbegriff des Sterblichen, sondern auf den überlebenden Partner verweist. Ein Exkurs um des Exkurses willen keineswegs. Der Verweis auf die Totenklage des Ackermann sollte zeigen, meine Damen und Herren, dass das Sterben an der Grenze von Würde und Qual, der Strohtod, der den Menschen Schritt für Schritt aus seiner Lebenswelt entfernt, in der Literatur jahrhundertelang allenfalls ex post beschrieben worden ist, aus der Perspektive des Ackermanns oder 2000 Jahre früher des wehklagenden Admet, für den sich auf das Erleben seiner Frau opferte, Alkestis, in einem Pakt mit dem Tod. Aber was vorher geschah, vor dem Tod, das sieht sich allenfalls andeutungsweise im Blick auf die Stunde des endgültigen Abschieds beschrieben. Rufen wir, um das zu beweisen, Alkestis in den Zeugenstand, so wie Euripides, sie im Theater des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, mit den Worten einer Dienerin reden ließ. Von Myrtenzweigen streifte sie die Blätter ab, nicht weinend, ohne Seufzen, und der nahe Tod entfärbte nicht ihr blühend schönes Angesicht. Dann eilte sie zum Ehebett in ihr Gemach und warf sich auf die Ruhestatt. Und am Gewand der Mutter hängend weinten laut die Kinder. Beide nahm sie wohl in den Arm, eins um das andere küssen, da sie scheiden soll. Und alle Diener im Palaste weinten mit, die Herrscherin bejammernd. Jedem reichte sie zuletzt die Hand. Ein sanftes Ende, verhalten, freundlich und erfüllt von menschlicher Würde, gewiss. Aber gemessen an den grandiosen Todesphantasmagorien, in denen das Exzentrische der Beschreibung herzbewegende Kraft gibt, wirkt die Abschiedsszene der Euripischen Alkestis und nicht nur sie, topisch, kühl und stereotyp. Fragen, die heute der Leser aufwirft, bleiben unberührt. Mit welchen Gedanken geht eine Frau auf den Tod zu, deren Mann es zugelassen hat, dass sie sich für ihn opferte? Wie schaut sie ihn an, wenn er redet und liest, sich um die Kinder kümmert und zu Freunden geht? Was denkt sie, wenn er heimkehrt, liebevoll, aber ein wenig beschwipst, dankbar dafür, wenigstens ein paar Stunden lang vergessen zu können, was Alkestis nie vergessen kann? Und weiter. Lässt sich eine Todesangst denken, die größer ist als diese eine? Wird es heute geschehen, bevor die Sonne sinkt und der Abendwind kommt? Oder morgen in einem Jahr? Werden die Kinder schon groß sein, wenn es soweit ist? Irgendwo, zu Hause, in einer Gesellschaft, beim Gottesdienst, während einer Reise, ein paar Tage am Meer? Wann wird er kommen, der Tod? Nichts von allem im griechischen Drama. Nichts auch von den Gedanken der Geretteten. Alkestis, die Herakles aus dem Todesreich holte, zurück zu ihren Kindern und ihrem Mann. Wie wird sie ihn anschauen? Freundlich oder wie ein Feigling, der nicht mutig genug war, selber zu sterben, sondern sich hinter dem Ofen verkroch. Alkestis und Admet, ein altes Ehepaar, das sich nichts mehr zu sagen hat, eine Rechthaberin und ein Alkoholiker. Nichts davon noch einmal bei Euripides. Nichts bei seinen Nachfolgern. Aber warum? Vielleicht, weil Alkestis zu heroisch und Admé zu langweilig ist? Kein Orpheus, der bereit ist, seine Eurydike mit eigenen Kräften und einer vortrefflichen Stimme aus der Unterwelt zu befreien, statt einen anderen in die Bataille zu schicken? Aber dieser Orpheus war eben auch ein beinahe Gott. Gesungen bis zu Glucks Pariser Fassung des Orpheus- und Eurydike-Librettos von einem Kastraten. Der Kunstfigur, dem Uomo Primo, einem Wunderwesen aller Farinelli und Caffarelli, Menschen, die in die Totenwelt gingen müssen, so die Communis Opinio bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, hatten im Gesang volle 3 Oktaven zu umspannen. Arme Literatur, scheint ein erstes Fazit zu nennen. Wo sie am dringendsten benötigt wird, als eine Art von besonderer Lebenshilfe, die ein würdiges oder unwürdiges Sterben exemplarisch zu beschreiben hat, in seiner Alltäglichkeit, da versagt sie. Aber das Fazit ist voreilig. Seit 100 Jahren zumindest wissen wir, dank der Unterweisung durch Prosa, sie voran, Drama und Lyrik, was Sterben für einen Menschen bedeutet. Es bedurfte der langsamen Annäherung an eine Krankheitsform, das Karzinom, um einerseits die Stereotypen, weit hinter den Erfahrungen der Medizin zurückbleibende Analysen des freundlichen Sterbens, Ausnahmen bestätigen die Regel, oder die Apotheose einer mit dem Air des hochpathetischen, romantischen, ausgezeichneten Leidens, der Schwindsucht, die als eine Art von Königin der Belletre im 19. Jahrhundert figuriert, zu überwinden. La Traviata tritt ab, begleitet von Gerhard Hauptmanns armem Hannele oder uns noch nah, dem mutigen Joachim Ziemsen, der bei Hofrat Behrens in Davos seinen Zauberberg tot stirbt. Was einmal seit dem 14. Jahrhundert die Pest für die bildende Kunst war, erst in ihrem Gefolge betreten die Knochen- und Sensenmänner in Scharen die Bühne, wird für die Literatur die Erkrankung an Krebs. Dominieren selbst dort, wo sie nicht benannt wird, ja, wo sogar ungewiss bleibt, ob der Moribunde an einem Karzinom stirbt. Entscheidend ist allein, dass am Ende der Ära die von der schmerzlos spiritualisierenden Tuberkulose beherrscht war, eine längst bekannte, schon zu Hippokrates-Zeiten als stinkend beschriebene Krankheit ins Blickfeld gerät, die, nachdem sie dank moderner Operationstechniken zu Billroths Zeit auch im Innern der Bauchhöhle dingfest gemacht werden konnte, die Literaten wie ein Würgeengel provoziert, dem man sich zu stellen habe. Expressis verbis oder allgemeine Symptome benennend in umschriebener, aber verifizierbarer Rede. Ich denke, meine Damen und Herren, man kann den Augenblick exakt beschreiben, in dem ein Schriftsteller es zum ersten Mal wagte, sich dem Tod mit dem Mantel der Poesie in einer Weise zu nähern, die vorher nur den Medizinern vorbehalten war, vortrefflich schreibenden Männern am Rande vermerkt, an Rudolf Virchows und an Theodor Billroths Prosa gemessen, ist der größte Teil zeitgenössischer Romanproduktion Makulatur. Die Mediziner schrieben besser als die Literatur. Ein Mann ist es gewesen, ein einziger, Leo Tolstoi, der alleweil dem Tod auf der Spur, dem würdigen und unwürdigen Sterben, dem erbärmlichen Verrecken der reichen Leute und dem von Humanität bestimmten Ende der Armen, dem Tod der Menschen und dem Tod der Bäume nachsinnend, in den Novellen Herr und Knecht, 3 Tode und seinem Meisterwerk Der Tod des Iwan Iljitsch beschrieben hat, wie zum ersten ein gutes, im Einklang mit der Natur geführtes Leben ein gelassenes Ende verbirgt. Wie zum zweiten eine arrogante, oft von einem verlogenen Christenglauben bestimmte Existenz den Menschen erbärmlich sterben lässt. Und wie zum dritten in der Todesstunde gleichwohl alles revoziert werden kann, was solch ein falsches Dasein ausmachte. Im Schneesturm umhüllt der Gutsbesitzer den Knecht mit der Wärme seines eigenen Leibes, schenkt ihm Leben und mit dem anderen auch sich selbst. Und dann Iwan Iljitsch. Der Protagonist einer Geschichte, die 1896 publiziert, die Literatur an Theologie und Medizin gemessen, zum ersten Mal nicht mehr nachgeordnet, abgeleitet, zweitrangig sein lässt. Wer über den menschenwürdigen und den erniedrigenden Tod nachsinnt, über das selbstbestimmte Sterben und seine Dialektik, was ist noch zu ertragen, was übersteigt meine Kräfte, kommt nicht darum herum, zuallererst über den Tod des tolstoischen Iwan Iljitsch nachzudenken. Über das Sterben eines Menschen, das Tolstoi zunächst von außen, aus der Sicht der Überlebenden betrachtet, um es danach mit Hilfe eines dramatischen, am Ende kaum noch erträglichen Crescendos, dem Moribunden immer näher rückend, in eine konsequente, die Optik wechselnde Introspektion verwandelt. Langsame Annäherung als poetisches Leitprinzip. Zu Beginn Parlando der Beamten, die den Tod ihres Kollegen einzig unter dem Aspekt betrachten, wer wird sein Nachfolger? Wer Nachfolger des Nachfolgers? Wer rückt als Zweiter, Erster, Zweiter, Dritter auf? Wer hat Chancen, wer nicht? Danach das ärgerliche Defilé im Totenzimmer, das für die Lebenden die Whistpartie am Abend gefährdet. Motto eines Beileidbezeugers: Nichts auf der Welt kann mich hindern, heute Abend beim Aufbrechen des neuen Packs Karten diese ausschnalzen zu lassen. Wenn der Diener die vier frischen Kerzen auf den Tisch stellen wird, es ist absolut kein Grund anzunehmen, dass eben dieses Ereignis uns davon abhalten könnte, auch den heutigen Abend angenehm zu verbringen. In entschiedener Absage an ein poetisch-rhetorisches Zentralgebot, das die Übereinstimmung von Sujet und Stil gebietet, der Tod will sich nicht karikiert sehen. Ein Schweinehirt nicht auf der Höhe einer Majestät gehoben werden. Die Diktion hat Trauriges, Trauriges, Bescheidenes, Bescheiden, Amüsantes, Witzig schildernd, sich unbedingt nach dem vorgegebenen Stoff zu richten. In entschiedener Absage an literarische Kongruenzgebote, das Wie hat sich dem Was anzupassen, wagt es Tolstoi, eine Beileidsbezeugung nach Komödienart zu inszenieren. Sie gingen in den rosa Salon mit der verhängten Lampe und setzten sich zum Tisch. Praskowja Fedorowna auf das Sofa und Peter Iwanowitsch auf einen niedrigen, blauen, gefederten Puff. Praskowja Fedorowna wollte ihn noch warnen, er möchte doch einen Sessel nehmen, aber sie fand das in ihrer Lage unangebracht. Als die Witwe am Tisch vorbei zum Sofa wollte, blieb sie mit ihrem Schleier am Schnitzwerk des Tisches hängen. Um ihn loszumachen, erhob sich Peter Iwanowitsch und der von der schweren Last befreite Puff schnellte gleich unter ihm auf und stieß ihn zur Seite. Die Witwe versuchte nun, sich selber loszumachen und Peter Iwanowitsch setzte sich wieder den höchst gefährlichen Puff unter sich eindrückend. Doch die Witwe blieb wiederum hängen. Noch einmal musste Peter Iwanowitsch aufstehen und abermals stellte der kleine Puff unter ihm auf. Schließlich war alles in Ordnung. Und Praskowja Fedorowna zog ein rotes Batisttuch heraus und begann zu weinen. Lässt sich die Komik des Abschieds im Sinn makabrer Gegenläufigkeit exakter beschreiben? Ist sie literarisch überhaupt zu überbieten? Wahrscheinlich nicht, wohl aber in ihrem grimmigen Wechselspiel zu wiederholen. Als Thaddäus Troll, unser Freund, gequält von Depressionen seinem Leben ein Ende setzte, bestand er darauf, dass bei seiner Beerdigung neben einem schlichten Vaterunser auch ein Text verlesen wurde, den er, Dr. Hans Beyer alias Thaddäus Troll, einige Jahre zuvor, damals noch spielerisch, unter dem Motto »Worte, die für mich am Sarg zu sprechen sind«, publiziert hatte. Ein Dokument der Literatur, das von der Wirklichkeit eingeholt wurde, als wir, die Trauergemeinde, uns in Degerloch versammelten, um Trolls Vermächtnis zu hören, das dem Sinn nach lautete: Da sitzt ihr nun in euren schwarzen Anzügen, die nach Mottenpulver riechen und euch einpressen, denn ihr seid stärker geworden seit der letzten Beerdigung allesamt. Und schaut, da kommen auch schon die Sargträger, die mit routiniertem Ernst den Sarg niedersetzen und die Mützen abnehmen. Und so geschah es wirklich. Ihr aber habt nur einen einzigen Gedanken. Ach, wäre ich doch nur erst bei der Witwe vorbei. Ich bekenne, Thaddäus Troll hatte recht. Ich weiß nicht, wer stärker geweint hat, Martin Walser oder ich. Es war grauenvoll. Dans macabre. Hier wie dort ein Totentanz, den Tolstoi aufblitzen lässt um Leben und Sterben des Iwan Iljitsch. Danach, il contrario, umso sinnfälliger, vom Dasein eines Karrieristen abzuheben, dessen einziges Ziel es war, in herausgehobener Stellung zwischen Aktenstudium, einem Jeu und einem Supé möglichst perfekt die Form zu wahren. Wie anders demgegenüber das Strafgericht des einsamen Sterbens. Introduziert durch eine Szene, meine Damen und Herren, die nach Tolstoi archetypische Bedeutung gewonnen hat. Ein Arzt untersucht einen sterbenskranken Patienten, zieht hernach ein Fazit und lässt sein Opfer allein. Beispiele, hier sind sie. Zuerst Tolstoi. Der Arzt sprach so, wie Iwan Iljitsch tausendmal schon mit den Verurteilten es gemacht hatte. Genauso glänzend formulierte der Doktor sein Resümee, aus dem Iwan Iljitsch den Schluss zog, dass es schlecht um ihn stehe, dass dies dem Doktor und wahrscheinlich allen anderen zwar gleichgültig sei, dass es ihm aber schlecht gehe. Zweites Beispiel, dem anderen großen Sterbebericht entnommen, 70 Jahre nachdem Iwan Iljitsch geschrieben, Carson McCullers Beschreibung der letzten Monate eines leukämiekranken Apothekers namens G.T. Malone, der zu Beginn des Romans Uhr ohne Zeiger, Clock Without Hands, einen Freund aufsucht, Dr. Kenneth Hayden, der seine Praxis über der Apotheke hat. Der Arzt blickte ihn nicht offen an, sodass sein blasses, vertrautes Gesicht keine Augen zu haben schien. Er saß schweigend am Schreibtisch und spielte mit einem Papiermesser, starrte es aufmerksam an und ließ es von einer Hand in die andere gleiten. Das seltsame Schweigen empfand Malone als Warnung. Und als er es nicht länger ertragen konnte, platzte er heraus: Der Befund ist da, mir fehlt doch wohl nichts. Der Arzt wich Malones besorgtem Blick aus. Dann schweiften seine Augen zum offenen Fenster und blieben dort haften. Wir haben alles sorgfältig überprüft. Die Blutzusammensetzung scheint ungewöhnlich zu sein. Zwei Seiten später folgt à la Tolstoi, hier freilich unverschlüsselt die Quintessenz. Um es kurz zu machen, wir haben es bei Ihnen mit einem Fall von Leukämie zu tun. Schließlich das dritte Beispiel, geprägt durch eine faszinierende Variation. In Philipp Roths wahrer Geschichte »Mein Leben als Sohn« sieht sich der Erzähler gezwungen, in die Rolle des Arztes zu schlüpfen und seinem an einem Gehirntumor erkrankten 86-jährigen Vater die Wahrheit zu sagen. Seit an Seit mit einer Reihe von Ärzten, auserwählt dem Moribunden die Erkenntnis der Medizin zu verdolmetschen, wahrhaftig und schonend zugleich, exakt und sehr sanft. Ich war allein. Und so weinte ich, wenn mir danach zumute war, und mir war niemals stärker danach zumute als in diesem Augenblick, da ich die Aufnahmen von seinem Gehirn, das mir die Klinik zugeschickt hatte, aus dem Umschlag nahm. Nicht, weil ich sofort den Tumor hätte identifizieren können, der in das Gehirn eindrang, sondern einfach, weil es sein Gehirn war. Das Gehirn meines Vaters, das ihn veranlasste, so schlicht zu denken, wie er dachte, so im Vaters zu sprechen, wie er sprach, so emotional zu diskutieren, wie er diskutierte, so impulsiv zu entscheiden, wie er entschied. Das war das Gebilde, das die Geschicke von uns Kindern gelenkt hatte, als er ermächtig war. Und jetzt wurde es zusammengedrückt und verdrängt und zerstört aufgrund einer großen Masse, die vornehmlich im Bereich der rechten cerebellopontinen Nischen oder präpontinen Höhlen angesiedelt ist. Ich hatte keine Ahnung, wo die cerebellopontinen Nischen oder präpontinen Höhlen zu finden waren. Doch im Bericht des Röntgenologen zu lesen, dass die Kopfschlagader vom Tumor eingeschlossen war, bedeutete für mich dasselbe, als lese ich sein Todesurteil. Vielleicht war die Wucht des Eindrucks nicht ganz dieselbe, als wenn ich jenes Gehirn selbst in meinen Händen gehalten hätte. Doch es ging in diese Richtung. Gottes Wille brach aus einem brennenden Busch hervor und Hermann Roths Wille war nicht wenige all die Jahre über aus diesem knolligen Organ hervorgegangen. Ich hatte meines Vaters Gehirn gesehen. Ein kaum weniger als göttliches Mysterium, dieses Gehirn. Kein Zweifel, meine Damen und Herren, dass die Exercitia Cerebralia Philipp Roth unendlich weit von Tolstois schlichter Beschreibung eines sterbenden Menschen erfüllt sind, da die Todesgeschwulst in sich groß werden fühlt und mehr seines Alleinseins bewusst wird. Der Verlorenheit unter den Lebenden, den einzigen ausgenommen, der ihm in seinem Todeskampf beisteht, Gerasim, den Diener. Iwan Iljitsch, der am Ende, nachdem der letzte Tropfen Hoffnung im Meer der Verzweiflung vertrocknet ist, in ein tiefes schwarzes Loch hineinfällt, das sich plötzlich in der Sekunde öffnet, da er erkennt, dass sein elendes Sterben aus einem jämmerlichen, spießigen, vertanen Leben erwächst, einem Leben, das nur ihm selbst galt und niemandem sonst. Jetzt plötzlich weiß er es, der Augenblick der Vernichtung im Tode fällt zusammen mit dem Moment der Erlösung. Das ist es also, sagte er laut, welche Freude. Kein Zweifel nochmals, dass die literarische Beschreibung des Sterbens in den letzten Jahrzehnten immer präziser, bildkräftiger, aber in der Literatur auch wissenschaftlicher geworden ist. Kein Zweifel aber auch, dass der entscheidende Durchbruch schon in jenen Jahren erfolgte, um 1900, meine Damen und Herren, und danach, als die Poesie endgültig die Scheu vor der Analyse der letzten Dinge verlor, der Erkenntnis folgend, dass die entscheidenden Vorgänge im Bereich der Vita Humana sich im Hirn und nicht höchst poetisch, aber der Physiologie widersprechend, im Herzen abspielen. Die große Wandlung vom Herzen zum Hirn, das ist die kopernikanische Wendung in der Literatur nach 1900. Kurzum, war die Dichtung jahrhundertelang eine Disziplin, die mit Kant zu sprechen der Wahrheit, wie sie die medizinische Forschung ans Licht bringt, die Schleppe hält, statt ihr die Fackel voranzutragen, so hat sich dies in den letzten 100 Jahren umgekehrt. Mag Elisabeth Kübler-Ross noch so selbstgewiss die Todesphasen mit einprägsamer Pedanterie einander folgen lassen, die Literatur von Solzhenitsyns Krebsstation bis zu Peter Handkes Beschreibung des Selbstmords seiner Mutter, ja weiter gefasst von Tolstoi bis hin zu Philipp Roth, verdeutlicht jene Einzigartigkeit des persönlichen Sterbens, das auch der einfühlsamste Krankenbericht niemals beschreiben kann. Der Tod bleibt sich immer gleich, heißt es zu Beginn von Carson McCullers Roman »Uhr ohne Zeiger«. Doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. In welchem Ausmaß, das zeigen exemplarisch die Schlussszenen jener drei Texte, geschrieben von Tolstoi, Carson McCullers und Philipp Roth, die für mich vor allem deshalb bedeutet haben, weil sie das Private durch die Verfremdung der Poesie auf die Ebene des Authentischen heben. Das zeigen aber auch die Sterbeberichte an der Grenze von Dokumentation und Deutung, wie sie Anne Philippe, die Frau Gérard Philipps oder Simone de Beauvoir geschrieben hat, konfrontiert mit dem Dahingehen des Ehemanns, Anne Philippe, und der Mutter, Simone de Beauvoir. Und es zeigen schließlich jene Aufzeichnungen, mit deren Hilfe sich Moribunde in den letzten Monaten ihres Lebens Rechenschaft zu geben versuchen. Wobei das Persönliche durch Zeugenbenennung auf dem Feld der Belletre, der Kronanwalt, ist immer Montaigne, der am intensivsten über das Sterben, das Lernen, Erlernen des Sterbens nachgedacht hat und durch einen ständigen Diskurs mit den Sachwalter der medizinischen Diagnostik und Therapie objektiviert wird. Die Beziehungen zwischen Literatur und Medizin sind im Laufe dieses Jahrhunderts immer enger geworden. Ich habe offen gesagt viele Jahre nicht daran geglaubt, dass es einem Autor jemals gelingen könne, das eigene Sterben so wahrhaftig zu beschreiben, dass zwischen der Skylla, die Indezenz heißt, Preisgabe des Privatesten, das nicht enthüllt werden sollte, und der Charybdis, die durch Poetisieren, die durch Posieren aus vermeintlicher Distanz gekennzeichnet ist, dass dazwischen ein Mittelweg begangbar ist, auf dem das eigene Erleben, ein Resümee im Zeichen des gewissen und sehr nahen Todes in der Form einer Konfession beschrieben wird, die an der Grenze von Bekenntnis und nüchtern bezeugter Deskription Verweisungskraft gewinnt. Nein, ich habe an die Möglichkeit einer Synthese nicht geglaubt, bis ich vor einigen Jahren Peter Neuths Diktate über Sterben und Tod las. Ein Wissenschaftler und geheimer Poet, Freund meiner Freunde, deren einem Peter Schneider er es verübelte, dass der Roman »Nein, die Welt der Angeklagten« von ihm exegesiert worden sei, eine solche Würdigung verdiene das misslungene Buch des Walter Jens nun gewiss nicht. Ein Strafrechtler und Liebhaber der Theologie, der ein Traktat über Jesus das Gesetz schrieb, erfährt nach einer Untersuchung, dass er am Blasenkrebs leidet. Das Gespräch mit dem Arzt rekapituliert literarische Muster, wir haben sie kennengelernt, und zeugt damit für ihre Authentizität. Die Entscheidung im Sinne Cesare Pavese's, ich will sterben und mich nicht sterben lassen, gewinnt von Seite zu Seite an Plausibilität, nur nicht in die urologisch-chirurgisch-radiologische Maschine hineinkommen, weil ich dann Stück um Stück meine Freiheit verliere. Mit Hoffnungen, die zusehends kleiner werden, wird mein Wille gebrochen und am Ende lande ich dann doch in dem bekannten Sterbezimmer, um welches alle einen bekannten Bogen machen, Vorraum des Friedhofs. Ein Mann besorgt wortreich und gelassen zugleich das Ende seiner Tage. Entwirft in der Schweiz eine Sitte mit erlauchter Tradition seine Totenrede, die im Zürcher Großmünster verlesen werden soll, bespricht sich mit Max Frisch, was von ihm zu sagen sei von Frisch, wenn es soweit wäre, disputiert sehr nüchtern, aber geheime Hoffnungen nie unterdrückend mit den Propheten des Alten Testaments. Kurzum ersucht sich Gesprächspartner, reale und mehr noch imaginäre, um von ihnen zu lernen, wie sich zwischen Diesseits und Jenseits ein menschenwürdiges Sterben ausnimmt. Mit Sokrates würde ich mich am allerliebsten unterhalten, wenn ich ihn dermaleinst treffen sollte. Er hatte alle Eigenschaften, die mir gefallen. Er war mutig, klug, weise, tolerant, unerbittlich nur gegen die Dummheit, wenn sie sich mit der Macht paarte. Das Gehirn, der Schlüsselsatz der Zitate, denkt Gott. Das heißt nicht, dass es ihn geben muss. Das heißt aber zwingend, dass die Frage nach ihm unabweislich und dass der empirische Positivismus eine lahme Ente ist. Schon Pascal hat gesehen, dass das unendlich Kleine und das unendlich Große, der Mikrokosmos und der Makrokosmos nach Gott rufen. Das Denken kann sich nichts ohne Ursprung denken. Und das Gehirn des Menschen ist tatsächlich eine Schöpfung aus diesem Ursprung. Und dieses Gehirn kann sich denken, dass es Undenkbares gibt. In Peter Neuths Diktaten schreibt ein Mensch gegen den Tod an, dem er sich stellt und den er doch fürchtet. Schon deshalb, weil das letzte Bild, das er wie ein Schauspieler, der seinen Text nicht mehr beherrscht, den Freunden bietet, nicht sein eigenes ist, sondern ein fremdes. Warum dürfen Tiere sich einschläfern lassen und Menschen nicht? Eine Frage, die unbeantwortet bleibt im Zeichen jenes Bloch'schen Pädetre, dass die Brücke zwischen dem großen Nichts und einigen letzten kleinen Sinnoasen, ein Keyword Neuths, das Wichtigste schlägt, leider nur eine fragile Verbindung. Gibt es im Jenseits auch Sinnoasen? Sind sie zu denken? Als Zonen, in denen jene Verbindung zwischen Gott und Sinn bewahrt wird oder die das Sterben zur Absurdität würde? Fragen über Fragen von einem Mann gestellt, der sich in seinen letzten Stunden schreibend in der Welt zu halten versucht, einem seiner geheimen Mitspieler und Widersacher Albert Camus sehr nahe. Camus, der das Schreiben mit jenem poetischen Schöpfen bewusster Tode identifiziert hat, dass sie kein zweites geeignet sei, die Angst vor dem Tod zu bekämpfen. Schreiben als Bekämpfung der Todesangst. Eine These, die wie die Literatur zeigt, freilich Widerspruch erregen muss. Vom Krebsleiden gezeichnet, moribund, aber gleichwohl noch fähig zu exaktesten Formulierungen, hat die Schriftstellerin Maxi Wander »Leben wäre eine prima Alternative«, Tagebuchaufzeichnung und Briefe am 6. August 1977 an Christa Wolf geschrieben. Eigentlich wollte ich dir schon lange sagen, Christa, auch auf die Gefahren, das ganz falsch zu beurteilen. Kann man denn jederzeit und in jeder Situation schreiben, es schreibend bewältigen? Ist es nicht manchmal ratsam, den Schreibtisch abzuschließen? Vielleicht sogar die Bücher, um anders zu leben, einfach leben. Sich leer machen oder auf dem Boden liegen und horchen in sich hinein. Ist ein Mensch tatsächlich auf eine Form der Konfliktverarbeitung orientiert? Ich glaube dir nicht ganz, dass du nur schreibend über die Dinge kommst. Kein Zweifel, hätte Peter Neul diese Worte gelesen, geschrieben 3 Monate knapp vor Maxi Wanders Tod, er hätte ihr bei überraschender Übereinstimmung in der Frage des Umgangs mit dem Krebs entschieden widersprochen. Schreiben war für ihn in Kafkas Weise eine Form des Gebets. Und nun am Ende meiner Überlegungen, unmittelbar bevor es ernst wird und ich mich so wenig wie mein Freund Hans Küng im Schatten der Meister verbergen kann, nun stelle ich mir vor, nach den Literaten und Theologen, den Sängern und Wissenschaftlern, trete ein Arzt in den Zeugenstand. Sein Name Sherwin B. Newland, N-U-L-A-N-D, Chirurg und Medizinhistoriker an der Yale University. Sein Buch »Wie wir sterben, ein Ende in Würde, How We Die«. Ein Traktat, der seit dem vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten ein Bestseller ist, geschrieben von einem Autor, der zugleich Praktiker und Theoretiker, Arzt und Publizist, dazu ein glänzender Kenner der Literatur ist, Montaigne zitierend, und literarische Texte, soweit sie die Medizin betreffen, mit den Schriften seiner Zunft vergleichend, jetzt meist zum Vorteil der Literatur. Kurzum, unser letzter Zeuge, Sherwin B. Newland, darf sich ohne zu erröten unter die Schriftsteller einreihen lassen. Als ein höchst eigenwilliges Exemplar des Spezies Monsieur le Vivisecteur, wie Robert Musil sie beschrieben hat, ausgezeichnet mit einem fotografischen Gedächtnis und einer eigenwilligen Vorliebe für Tarnkappenauftritte. Bei Gesellschaften bevorzugt Newland, statt sich ans Buffet zu halten, die Technik der Geheimdiagnose von Partygästen und deren Leiden. Was immer er tut, er ist Arzt und alle anderen sind seine Patienten. Gesunde, halbkranke und sterbensmüde, denen er im Smoking wahrscheinlich zuschaut, sie röntgt und betastet, Anamnesen erfindend, Befunde erhebend, Therapien entwerfend. Ich bin zu meinem Angesicht so vieler Kollegen aus der medizinischen Fakultät dabei doch der Frage nachgegangen, macht ihr das eigentlich auch so? Bei Geselligkeiten, na, du machst das auch nicht mehr lange. Oder dem berühmten Beispiel der Freundin meiner Freundin Sonja Flittner, folgend, die, wenn der Mann des Finanzamts kommt zur Steuerprüfung, meistens ihm sagt, na, Ihr Blutdruck, kommen Sie mal her, den müssen wir auch noch mal überprüfen. Also ein Fotograf, Sherwin B. Newland, der als genuiner Schriftsteller zugleich Empiriker und Abstraktionskünstler ist. Ein Mann aber auch, und darum interessiert er uns heute am Ende in besonderem Maße, der in seinem Buch eine ganz bestimmte These vertritt. Eine These, die unausweichlich einen Disput mit jenen Literaten provoziert, die ich vorgestellt habe und nicht nur mit ihnen. Es gibt, so Nuland, der den Versuch unternimmt, in seinem Traktat zwischen Dichtern, Philosophen, Chronisten, Humoristen, die oft über den Tod geschrieben, aber ihn nur selten mit eigenen Augen gesehen haben, und den Ärzten und Krankenschwestern, die ihn oft sehen, aber nur selten beschreiben, es gilt, zwischen ihnen kunstreich zu vermitteln. Lege artis medicinae et literatur. Es gibt, so Nulands These, auf dem Krankenbett keinen würdigen Tod. Was wir so nennen, ist in Wahrheit Ausdruck der Sehnsucht, einen schönen Triumph über die mächtige und abstoßende Realität zu erringen, die das Leben in seinen letzten Zügen prägt, aber keine Realität. Der Mythos eines friedlich geistig bewussten Endes, das mit der Wirklichkeit, in dessen Verlauf sich die Persönlichkeit Schritt für Schritt auflöst, nicht das geringste gemein hat. Fazit: Ich habe nur selten Würde beim Sterben erlebt. Gewiss, die Überlebenden redeten gern davon, wer aber genauer hinschaue, bemerke, so Nuland unter Berufung auf das Zeugnis eines jungen Menschen, der seinen AIDS verstorbenen Freund bis zum Tod begleite, das Würde für den Sterbenden belanglos und nur für die Überlebenden, die nicht schlecht von sich selbst denken möchten. Denn schließlich hätten sie ja alles getan in ihren Bemühungen, um die Dignitas hominis im Zeichen des Todes bedeutungsvoll sei. Nur ein zweites Fazit, nun apodiktisch und definitiv ausgesprochen. Im Großen und Ganzen ist das Sterben mühsam. Mögen auch viele unbeteiligt und bewusstlos in komatösen Zustand verfallen, mögen einige Glückliche tatsächlich einen friedvollen und gar bewussten Abschied am Ende einer schweren Krankheit erleben, mögen einige Tausend jedes Jahr unerwartet nach einem Augenblick des Unwohlseins sterben, mögen die Opfer eines tödlichen Unfalls manchmal die gnädige Erlösung von schrecklichen Sterben finden. Selbst wenn alle diese Einschränkungen gemacht werden, gilt immer noch, dass nicht einmal jeder Fünfte unter solch glücklichen Umständen stirbt. Und selbst diejenigen, die in beispiellosem Frieden von uns gehen, haben oft Tage und Wochen seelischer und körperlicher Qualen hinter sich. Wer anders rede, insistiert Nuland, wisse weder um das Elend der Patienten im Endstadium einer dekompensierten Herzinsuffizienz noch um das schauerliche AIDS oder gar Alzheimer-Finale. Würde im Bannkreis einer am Ende doch nicht ans Ziel kommenden Intensivmedizin, keine Rede davon. Zwar will, so Nuland, jede im Team nur das Beste für den Patienten. Jeder zeigt Mitgefühl und tut alles, um sein Leben zu retten. Aber dennoch bleiben es Fremde. Von Würde kann hier keine Rede sein. Wenn die Samariter der Reanimationsmedizin ihre Arbeit aufgeben müssen, gleicht die Notaufnahme einer Wahlstatt nach verlorener Schlacht. In der Mitte liegt ein lebloser Körper, für den sich keiner mehr interessiert, obwohl noch vor wenigen Augenblicken dafür gekämpft wurde, den Menschen zu retten, dessen Geist diesen Körper bewohnte. How We Die. Ein Buch, das keinen Pardon kennt. Die Rezeption in Amerika spricht gegen solche Etikettierung. Man wisse jetzt endlich, so die Communis Opinio, was es bedeute, an Infarkt und Krebs, an Schlaganfällen, AIDS und der Alzheimerschen Krankheit zu sterben. Und dieses Wissen sei nützlich, zumal im Hinblick auf Sterbende, die von Nuland liebevoll mit großer Zartheit und Humanität vorgestellt ihren Tod akzeptierten. So wie Bob de Mattei, sein Schlüsselname, es tat, der im Kreis seiner Freunde ein letztes Mal Weihnachten feierte und auf seinen Grabstein die Dickens-Sentenz setzen ließ. Und immer wurde von ihm gesagt, wenn jemand richtig Weihnachten feiern könne, dann sei er es. Und dann ein letztes, das Entscheidende. Nuland bekennt sich behutsam, abgewogen, Missbräuche geißelnd zur aktiven Sterbehilfe. En passant jedenfalls nicht einer Generalthese folgen. Doch es wird Zeile für Zeile deutlich, auf welcher Seite er steht. Gewiss nicht in Reihen derjenigen, die Krankheiten AIDS allen voran für der Sünde sollt Ausdruck Gottes Zorn erklären, auf den Zorn verweisend, dem die gefallene Kreatur sich angeblich zu fügen habe. Dagegen Nulent, ich für meinen Teil glaube, dass Gott nichts mit dieser Krankheit, AIDS wird stellvertretend für andere Leiden genannt, zu tun hat. Wir sind Zeuge eines von den blinden Kräften der Natur angerichteten Desasters, das in seiner Art beispiellos ist, keinen Sinn hat und nicht für eine übergreifende Metapher taugt. Auch viele Theologen glauben, dass Gott bei solchen Katastrophen nicht im Spiel ist. Die Bischöfe der holländischen reformierten Kirche haben in ihrer Schrift Euthanasie und Pastorat freimütig zu der alten Frage nach dem göttlichen Anteil am menschlichen Leiden geäußert, für das es keine Erklärung gibt. Die natürliche Ordnung der Dinge stimmt nicht notwendig mit dem Willen Gottes überein. Ihre Haltung wird von weiten Teilen der christlichen und jüdischen Geistlichkeit geteilt. Nun entstammt aus einer jüdischen Familie. Jede weniger zurückhaltende Äußerung wäre unverantwortlich. Unter diesem Zeichen ergreift Nulent Partei für den Träger des Physiknobelpreises Percy Bridgman, der nachdem sein Werk, an dem er bis zum letzten Atemzug gearbeitet hatte, getan war, und das Karzinom, dessen Opfer er war, keine weiteren Studien zuließ, in den Freitod ging, wobei er bedauerte, den letzten Schritt allein gehen zu müssen. Ich möchte die Lage, so Bridgmans abschließendes Diktum, in der ich mich befinde, dazu nutzen, einen allgemeinen Grundsatz aufzustellen. Wenn das Leben unausweichlich seinem Ende zustrebt, wie es mir jetzt scheint, dann hat der Einzelne das Recht, seinen Arzt darum zu bitten, es für ihn zu tun. Dazu Nulens Kommentar, geschrieben unter Berufung auf seinen Kollegen Timothy Quill, einen Internisten, der am nachdrücklichsten den auf wechselseitigem Vertrauen beruhenden Beistand des Arztes in der Todesstunde analysiert hat. Wenn es einen Satz gibt, der die Auseinandersetzung, in der wir uns gegenwärtig befinden, bündig zusammenfasst, dann ist es dieser. Nochmal, wenn das Leben unausweichlich seinem Ende zustrebt, dann hat der Einzelne das Recht, seinen Arzt darum zu bitten, es für ihn zu tun. Was aber, fragen wir am Schluss unserer Meditation über Sterben, Tod und ein menschenwürdiges Ende, würde Leo Tolstoi zu dieser Sentenz sagen, angenommen, er lebt in unserer Zeit und wüsste um die Entwicklung der modernen Medizin. Könnte er es über sich bringen, den 3 Tage währenden Todesschrei des Ivan Iljitsch zu Conditio sine qua non, seine Erkenntnis in der letzten Lebensminute zu machen? Wir dürfen sicher sein, denke ich, gerade Tolstoi, der Apostel der Barmherzigkeit, des Mitleids und der umfassenden Kompassion mit aller leidenden Kreatur, hätte Sherwin Nuland zugestimmt. Er ist so gut wie Carson McCullers. Im Hinblick auf den Tod des Apothekers Malone, der friedlich war und sich im Zeichen einer neuen Einfachheit und Ordnung entfaltete, jedoch um welchen Preis? Hätte Malone, solange er noch bei Kräften war, tatsächlich alles dahingegeben, was seiner Existenz Menschlichkeit und Würde verlieh? Gewiss nicht. Im Gegenteil. Er hätte sich für einen Menschen geschämt, der kapitulierte, so wie Malone es in seiner Todesstunde tat. Was hatte es für ihn zu bedeuten, wenn der oberste Gerichtshof Schulen ohne Rassentrennung wollte? Nichts mehr war von Bedeutung für ihn, wenn Martha, seine Frau, ihre Coca-Cola-Aktien über das Fußende des Bettes ausbreitete und sie gezählt hätte, würde er nicht einmal den Kopf erhoben haben. Der Tod, machen die Poeten über Nulent und seine medizinischen Freunde hinausgehend deutlich, kann nicht nur physisch, sondern auch moralisch für die totale Revokation des Lebendigen stehen. Und was ist nun mit Philipp Roth? Er fungiert als Kronzeuge unter den Schriftstellern, denn er hat realiter getan, freilich unter wie vielen Qualen, was die Anwälte der Sterbehilfe ihm abverlangt hatten. denn er weigerte sich, seinen Vater an ein Beatmungsgerät anschließen zu lassen. Mein Vater sah auf dem Krankenbett aus, als hätte er 100 Runden mit Joe Louis hinter sich. Ich dachte an das Elend, das unausweichlich noch kommen würde, vorausgesetzt, er konnte überhaupt mit einer Beatmungsmaschine am Leben erhalten werden. Ich sah das alles und dennoch musste ich eine sehr lange Zeit dort sitzen, ehe ich mich zu ihm hinbeugte, so nah ich konnte, um es schließlich, die Lippen an seinem eingesunkenen, zerstörten Gesicht über mich zu bringen, zu flüstern: »Dad, ich muss dich nun wohl gehen lassen.« Er war seit einigen Stunden nicht mehr bei Bewusstsein und konnte mich nicht hören. Doch erschüttert, erstaunt und weinend wiederholte ich ihm das immer wieder, bis ich es selbst glaubte. Mit dem Blick auf Philip Roths Text meine ich, wenn sich die Schriftsteller in Zukunft nachdrücklicher als bisher in das Gespräch zwischen Theologen und Medizinern und Juristen einmischen würden, zumal die aktive Sterbehilfe, deren Wichtigkeit und Problematik betreffend, sie hätten manches zum Thema zu sagen, die Toten so gut wie die Lebenden. Auf Albert Camus zum Beispiel schauend, der mit seinem alter Ego, dem Protagonisten des Romans Die Pest, Dr. Rieu, nach dem Tod eines Kindes, der grauenvollsten Sterbeszene, die es für mich in der Literatur gibt, die These seines Gegenspielers, Pater Panelou, für aberwitzig erklärt: Zwar gäbe es Empörendes in der Welt, aber nur deshalb, weil es unser Maß übersteige, und darum sollten wir lieben, was wir nicht begreifen können. Nein, Pater, ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe, und ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden. In der Tat, an Helfershelfern aus dem Kreis der Schriftsteller badeler Geschlechts mangelt es nicht, wenn es gilt, die Nulensche Thesen hier zu korrigieren. Ein würdiger Tod, verehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen in der medizinischen Fakultät, ein würdiger Tod, ist er wahrhaftig so selten, wie in How We Die behauptet wird, und dort nachdrücklich zu unterstreichen. Nein, ein qualvolles Sterben kann so wenig Gott gewollt sein wie ein Martyrium irgendwo auf der Welt oder ein simples Straßenunglück, gegen das wir mit Kurt Marti protestieren. Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass Gustav Ellips durch einen Verkehrsunfall starb. Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass einige von euch dachten, es habe ihm solches gefallen. Im Namen dessen, der Tode erweckte, im Namen des Toten, der auferstand, wir protestieren gegen den Tod von Gustav Ellips. Mein Fazit: Die Poesie, deren Wesen es ist, in Gleichnis und Bild eine Ars Vivendi zu lehren, sollte im Sinn der freudschen Devise Si vis vitam, para mortem, willst du das Leben, richte dich auf den Tod ein, entschiedener als bisher die Partei jener ergreifen, die mit dem Schweizer Arzt Urs-Peter Hämmerli wieder und wieder, zumal jenes fünfte Recht der Kranken und Sterbenden ins Blickfeld drücken, das Recht, nicht leiden zu müssen, sondern in Friede und Würde sterben zu können, so wie es die Allgemeine Menschenrechtskommission des Europarats in Artikel 2 formuliert hat. Millionen von Menschen könnten, wie Hans Küngel und ich, gelassener unserer Arbeit nachgehen. Millionen könnten verlässlicher leben, wenn wir wüssten, dass uns eines Tages ein Arzt zur Seite stünde. Kein Spezialist, sondern ein Hausarzt, wie zum Beispiel Dr. Max Schur es war, einer der bewundernswertesten Männer dieses Jahrhunderts, der nicht zögerte, seinem Patienten Sigmund Freud die tödliche Morphiumdosis zu geben. Freilich erst nach vielen mit beispielloser Courage ertragenen Operationen, 33, und bei vollem Bewusstsein auf sich genommenen Qualen, als der ihm anvertraute Sigmund Freud seinen Leibarzt Max Schur am 21. September 1939 an den Pakt erinnerte, den Freud und Schuhe in einem Augenblick geschlossen hatten, war das Karzinom, das die Trennwand zwischen Mund- und Nasenraum zerstörte, zum ersten Mal manifest wurde. Lieber Schuhe, Sie erinnern sich wohl an unser erstes Gespräch. Sie haben mir damals versprochen, mich nicht im Stich zu lassen, wenn es soweit ist. Das ist jetzt nur noch Quälerei und hat keinen Sinn mehr. Sie wissen, dass Freud in jenem Augenblick seinen Arzt darum bat, als sein Karzinom derart unerträglich stank, dass sein geliebter kleiner Hund sich vor ihm ekelte und sich in der Ecke verkroch. Das war nicht mehr zu ertragen. Wüssten wir, dass es für jedermann Ärzte gäbe, Frauen wie Gertrude Postma oder Männer wie Timothy Quill oder Max Schuhe, Ärzte, die ohne ihre weißen Klinikkittel abends mit Menschen sprechen und nicht mit Patienten, sie einbeziehen in ihre Pläne, sich auf ein freundliches Seien Sie ehrlich, Doktor, was würden Sie tun, in meiner Lage einlassen? Und schließlich den Hausarzt hinzuziehen, der nach langer Kenntnis des Moribunden bezeugt, was für ihn heute oder morgen zumutbar sei, für ihn und seine Angehörigen, in ihrem Gedächtnis der Sterbende als ein Autonomie beanspruchendes Objekt in Erinnerung zu bleiben wünscht und nicht als ein würdigendes, verzerrtes und entstelltes Wesen, dessen elendes Bild da als das letzte ist, alle anderen auslöscht. Es lebte sich leichter, mit dem Wissen, auch du hast eine Gertrude Postma, die aus Barmherzigkeit ihre Mutter von unerträglichem Leid erlöste. Auch du kannst einen Pakt mit einem Mann schließen, der so couragiert und human wie Max Schuhe ist. Ja, es lebte sich leichter mit diesem Wissen. Der Kinderglaube, tief im Unterbewussten verankert, jeder von uns sei unsterblich, verlöre an Macht. Der Gedanke hingegen, dass es die Würde des Menschen ausmacht, endlich zu sein und sterben zu können, würde in Verbindung mit dem Satz, jeder Mensch hat das Recht, nicht zu leiden, zur Maxime einer Gesellschaft werden, die dem Homo humanus wieder die Würde einer Regula omnium viventium gibt, wie es in der Terminologie eines Ärztes Petrus Hispanus heißt, der nicht nur ein vorzüglicher Literat war, philosophisch gebildet und fromm, sondern der dazu noch anno 1276 der einzige Mediziner in eurer Kirche als Johannes der 21. den Stuhl Petri bestieg. Ein Mediziner auf dem Stuhl Petri. Theologie und Poesie im Zeichen der beiden Disziplinen aufgegebenen Praeparatio ad vitam, friedlich vereint. Wie heißt es im Konjunktiv, wohlgemerkt bei unserem Hans Küngs und meinem gemeinsamen Freund, dem Gottesmann und Liedermacher Kurt Marti? Wunsch, den jedermann teilt, Gebet von Gebetlosen auch, dass der Tod uns einst treffe, von einer Sekunde zur anderen. Leichter, behender, wie Gemsen im Fels, wie Fische im Meer, ließe sich leben, wüssten wir diesen Wunsch uns gewährt. Vielen Dank.